Heute lesen wir viele Abschnitte aus der Bibel. Das heißt, Jürgen hat schon einiges gelesen und den Abschnitt, den ich jetzt vorlese, der ist auch relativ lang. Und trotzdem möchte ich nur über einen einzigen Vers predigen. Johannes 19, ich lese den gesamten Abschnitt von Vers 16 bis 42. Da gab Pilatus ihrer Forderung nach und befahl, Jesus zu kreuzigen. Jesus wurde abgeführt. Er trug sein Kreuz selbst aus der Stadt hinaus zu der sogenannten Schädelstätte. Auf Hebräisch heißt sie Golgatha. Dort kreuzigte man ihn und mit ihm zwei andere, einen auf jeder Seite. Jesus hing in der Mitte. Pilatus ließ ein Schild am Kreuz anbringen, das die Aufschrift trug: Jesus von Nazareth, König der Juden. Dieses Schild wurde von vielen Juden gelesen, denn der Ort, an dem Jesus gekreuzigt wurde, war ganz in der Nähe der Stadt. Und die Aufschrift war hebräisch, lateinisch, griechisch und griechisch abgefasst. Die führenden Priester des jüdischen Volkes erhoben Einspruch. Es darf nicht heißen, König der Juden, sagten sie zu Pilatus. Schreibe, dieser Mann hat behauptet, ich bin der König der Juden. Pilatus erwiderte, was ich geschrieben habe ich geschrieben. Die Soldaten, die Jesus gekreuzigt hatten, nahmen seine Kleider und teilten sie unter sich auf. Sie waren zu viert. Beim Untergewand stellten sie fest, dass es von oben bis unten durchgehend gewebt war, ohne jeden Naht. Das zerschneiden wir nicht, sagten sie zueinander. Wir lassen das Los entscheiden, wer es bekommt. So sollte sich erfüllen, was in der Schrift vorausgesagt war. Sie haben meine Kleider unter sich verteilt, und mein Gewand haben sie das Los geworfen. Und genau das taten die Soldaten. Bei dem Kreuz, an dem Jesus hing, standen seine Mutter und ihre Schwester sowie Maria, die Frau von Kleopas, und Maria aus Magdala. Als Jesus seine Mutter sah und neben ihr den Jünger, den er besonders geliebt hatte, sagte er zu seiner Mutter: Liebe Frau, das ist jetzt dein Sohn. Dann wandte er sich zu dem Jünger und sagte: Siehe, das ist jetzt deine Mutter. Da nahm der Jünger die Mutter Jesu zu sich und sorgte von da an für sie. Jesus wusste, dass nun alles vollbracht war. Und weil sich das, was in der Schrift vorausgesagt war, bis ins Letzte erfüllen sollte, sagte er: Ich habe Durst. Da tauchten die Soldaten einen Schwamm in ein Gefäß mit Weinessig, das dort stand, steckten ihn auf einen Ysopstengel und hielten ihn Jesus an den Mund. Nachdem er ein wenig von dem Essig genommen hatte, sagte er: Es ist vollbracht. Dann neigte er den Kopf und starb. Es war Rüsttag, der Tag vor dem Sabbat, und die führenden Männer des jüdischen Volkes wollten nicht, dass die Gekreuzigten den Sabbat über am Kreuz hingen blieben. Umso mehr, als dieser Sabbat ein besonders hoher Feiertag war. Deshalb baten sie Pilatus, dass man den Männern, die am Kreuz hingen, die Beine brach und sie, sobald der Tod eingetreten war, herunterholte. Die Soldaten gingen zunächst zu dem einen von den beiden, die mit Jesus gekreuzigt worden waren, und brachen ihm die Beine. Dasselbe taten sie mit dem anderen. Als sie jedoch zu Jesus kamen und feststellten, dass er bereits tot war, brachen sie ihm die Beine nicht. Einer von den Soldaten allerdings stach mit der Lanze in seine Seite, worauf sofort Blut und Wasser aus der Wunde traten. Das bezeugt der, der es mit eigenen Augen gesehen hat. Und sein Bericht ist wahr. Er weiß, dass er die Wahrheit sagt. Und er bezeugt es, damit auch ihr glaubt. Diese Dinge sind geschehen, weil sich erfüllen sollte, was in der Schrift vorausgesagt ist. Es wird ihm kein Knochen gebrochen werden. Und an einer anderen Stelle der Schrift heißt es: Sie werden auf den blicken, den sie durchbohrt haben. Soweit dieser Abschnitt über die Kreuzigung Jesu nach dem Johannesevangelium. Wenn man heutzutage versucht, einem Menschen, einem modernen, aufgeklärten Menschen, die Bedeutung von Karfreitag und Ostern nahezubringen, dann gerät man schnell an seine Grenzen. Ostern, eine Auferstehung von den Toten, jemand, der viele Stunden richtig tot war und dann wieder lebendig geworden ist, ist undenkbar. Wunder passieren heute nur noch beim Fußball oder wenn man in unerwarteter Weise Menschen nach Tagen, nachdem sie verschüttet worden sind, sie wieder herausholen kann. Aber übernatürliches Eingreifen Gottes von außen, wer kann so etwas heute noch glauben? Bei Karfreitag geht es mit der Argumentation sogar noch weiter. Da wird dann behauptet, Jesus hat den Bogen überspannt. Er hat sich einfach zu viele Feinde gemacht und deswegen hat man ihn hingerichtet. Er hat letztlich versagt. Er hat zwar den Menschen schöne Worte und Gedanken hinterlassen, besonders auch die Geschichte mit der Nächstenliebe, aber letztlich ist er für seine eigene Person gescheitert. Statt die Aussage Jesu am Kreuz mit »Es ist vollbracht« zu übersetzen oder im heutigen Deutsch »Es ist alles fertig«, müsste man sagen »Er ist fertig«. Am Ende, vorbei, aus. Ganz heftig finde ich dann auch noch die Aussagen von manchen evangelischen Theologen, die schreiben und an den Universitäten lehren, dass die Vorstellung eines Gottes, der von jemandem ein solch blutiges, grausames Opfer verlangt, zum Glück ja in unserer heutigen Zeit überwunden ist. Dass Jesus stellvertretend für uns Menschen hätte sterben müssen, wäre nichts als eine Erfindung der Menschen, die im Römischen Reich mit solchen Grausamkeiten ja nur so überflutet wurden. Ein Gott, der Liebe vergibt einfach so, der braucht dafür kein Blut fließen zu lassen. Das sollte man stillschweigend vergessen. Mir fiel dazu nur eine Kleinigkeit ein, wenn ich mir von einem solcher Theologen ein Auto leihen würde und das zu Schrott fahren würde und dann gehen würde, kann ich doch auch davon ausgehen, dass er mir vergibt und sich um seinen Schaden selber kümmert, oder? Genau das wäre aber das, was sie an der Stelle behaupten. Ein weiteres Argument von Theologen ist, dass diese Aussage, die hier im Griechischen steht, das ist ja im Griechischen dieses Wort, es ist vollbracht, dieser Satz, ist im Griechischen nur ein einziges Wort. Und dieses eine Wort würde eigentlich gar nicht so richtig sein. Denn im klassischen Griechisch findet man dieses Wort so nicht. Nur, was die eigentlich wissen, zumindest wissen sollten, ist, dass man zur Zeit Jesu kein klassisches Griechisch gesprochen hat, sondern Koine. Und im Koine ist es nun mal ein ganz normales Wort, ein Wort, was sogar ziemlich oft vorkommt. Man hat zum Beispiel in Ägypten vor einiger Zeit von einem, ja, irgendwo in der Wüste einen Haufen Papiere gefunden und hat diese Papiere dann ausgegraben, alte Papiere, man hat die datiert etwa tatsächlich auf die Zeit Jesus so ungefähr. Das sind keine religiösen Papiere, sondern da scheint irgendein Händler durch die Wüste gezogen zu sein und entweder ist er verdurstet in der Wüste oder es ist sonst irgendwas passiert, auf jeden Fall seine ganzen Papiere sind dort viele hundert Jahre liegen geblieben. Und das Interessante ist, das sind auf der einen Seite Bestellungen, die er gemacht hat und auf vielen von diesen Zetteln steht dann ganz unten dieses griechische Wort Tetelestai. Es ist vollbracht. Die Rechnung ist bezahlt. Und genauso sind da einige Steuerformulare mit bei. Auch da steht Tetelestai unten drunter. Per Hand geschrieben. Es ist bezahlt. Und er hat einige Bestellungen gemacht und auch da steht zum Schluss Tetelestai, die Sachen sind angekommen und ich habe mein Geld überwiesen. Die Sache ist fertig. Genau das ist die Bedeutung dieses Satzes. Es ist vollbracht. Das Eigentliche, der eigentliche Auftrag, der Geschäftsvorgang ist abgeschlossen worden und bei Jesus noch viel, viel mehr. Es ist vollbracht. Und dabei könnte es für Jesus vielleicht, als er merkte, dass jetzt sein Tod bald kommen würde, schon so etwas wie eine Erlösung gewesen sein. Die Schmerzen vom Auspeitschen, dann das raue Holz auf dem zerfetzten Rücken in Richtung Hinrichtungsstätte tragen, was er ja gar nicht ganz geschafft hat, dann aufs Holz genagelt zu werden und zum Ersticken aufgehängt. Die Muskulatur im Oberkörper reißt fast, dabei werden ständig die Nervenenden gequetscht, was wahnsinnige Schmerzen verursacht. Dann erlahmt die Atmung mehr und mehr. Die Lunge füllt sich nach und nach mit Wasser und entweder man erstickt oder man ertrinkt. Wenn diese Qual durch den Tod beendet wird, dann ist das ein ersehnter Abschluss. Es ist aber auch alles vorbei, zu Ende. Die Zeit ist um, lässt sich nicht mehr zurückholen. Nichts kann mehr nachgeholt werden, aus, vorbei, Schluss. Nur, wenn man die Worte Jesus so verstehen würde, würde man ihn wieder missverstehen. Ich hab's geschafft, endlich ist es vorbei. Das ist nicht das, was Jesus meint. Nicht das, was für Johannes so wichtig ist, dass er es in seinem Evangelium so deutlich berichtet. Es ist vollbracht, geht in eine andere Richtung. Die Arbeit ist geschafft. Mein Werk ist vollendet. Ich bin fertig geworden. Nicht vorzeitig abgebrochen. Ich bin fertig. Es ist alles geschafft. Jetzt kommt Ruhe. Und dabei geht das in verschiedene Richtungen. Das eine, die Verheißungen sind erfüllt. Besonders die Berichte über das Leben, Sterben und Auferstehen Jesu bei Matthäus und Johannes enthalten ganz, ganz viele Hinweise und Zitate aus dem Alten Testament. Für mich gibt es dafür zwei wichtige Gründe. Zum einen war es für die beiden wichtig, den Juden zu belegen, dass Jesus wirklich der Messias ist, auf den sie warten, indem sie zeigen, das, was über ihn angekündigt worden ist, ist auch so passiert. Und das Zweite, es geht auch da um die Einheit, diesen Zusammenhang zwischen dem alten und dem neuen Bund Gottes, um das zu verdeutlichen. Jesus ist der Messias, er ist der Retter nicht nur für die Juden, sondern für alle Menschen. Es gibt mit Sicherheit Leute, die wissen, wie viele alttestamentliche Prophezeiungen Jesus in seinem Leben auf der Erde, besonders in der letzten Woche vor Ostern, erfüllt hat. Egal ob große, eindeutige und ausführliche, wie wir sie eben aus Jesaja 53 gehört haben, oder so kleine Hinweise, dass über sein Gewand, sein Untergewand, das losgeworfen wurde. Oder dass er am Kreuz Durst hatte, dass man ihm die Beine nicht zertrümmert hat. Angefangen von den Verheißungen, die Gott gibt im Zusammenhang mit dem Sündenfall schon in 1. Mose 3, bis hin zum Ende des Alten Testamentes. Wer Jesus kennt, der weiß, dass Jesus nicht nur ein frommer Mensch war, der viel Gutes getan hat, der gelehrt hat, aber letztlich gescheitert ist. Nein, der weiß auch, dass er kein Revolutionär war, der versucht hat, die Geschichte zu beeinflussen, indem er einen Aufstand provozierte und das Volk aufhetzte gegen seine religiösen Führer. Und trotzdem hat sein Leben und Sterben die Zeitrechnung auf der gesamten Welt verändert. Obwohl er das überhaupt nicht beeinflusst hat. Das wurde nach seinem Tod erst festgelegt oder lange danach sogar, um genau zu sein. Der weiß aber auch, dass Jesus nicht nur einer von vielen Propheten war, die versucht haben, die Botschaft Gottes ans Volk weiterzugeben. Jesus ist der von Gott angekündigte, bestätigte, von Gott gesalbte Retter, der Messias. Er kam in sein Volk, doch die Seinen nahmen ihn nicht oder wenigstens nur sehr begrenzt auf. Und Jesus ist unser Retter und Messias. Im Gegensatz zum alten Bund, zum Leben unter dem Gesetz, ist der neue Bund nicht mehr auf ein Volk oder auf ein Land begrenzt. Jesus kam nicht, um in Israel König zu werden. Er wurde Herr der ganzen Welt. Er kam nicht, um die Römer zu vertreiben, sondern er wurde Sieger über alle Feinde der Menschen, selbst über den Tod. Er schaffte Frieden nicht mit Gewalt, sondern Frieden mit Gott durch sein Opfer. Er versöhnte die ganze Welt, ohne ihnen ihr Glück überzustülpen. Er hat es niemandem aufgezwungen. Und er veränderte nicht nur unsere Zeitrechnung, sondern er öffnete die Tür für die Ewigkeit. Damit kam Jesus auch für uns und für jeden anderen Menschen, der auf dieser Erde lebt. Er kam für Bashar al-Assad und für Mutter Teresa. Er kam für Donald Trump und für Barack Obama. Er kam für Angela Merkel und für Beatrix von Storch. Für mich und für dich. Und auch für deinen Nachbarn, der vielleicht hin und wieder mal ein bisschen komisch ist. Jesus hat gesagt, es ist vollbracht. Es ist geschafft. Ich bin am Ziel angekommen. Das Gesetz ist erfüllt. Weil Jesus als Jude auf dieser Welt lebte und starb, weil er in der Zeit des Gesetzes lebte, ist es sinnvoll, noch einen kleinen Bogen in die Vergangenheit zu schlagen. Schon bei der Bergpredigt kündigt er an, dass er nicht gekommen ist, das Gesetz aufzulösen, sondern es zu erfüllen. Allen Evangelisten war es wichtig, und auch in etlichen Briefen wird das deutlich, dass Liebe die Erfüllung des Gesetzes war. Selbst von den Schriftgelehrten und Pharisäern wurde es als weise akzeptiert, als Jesus ihnen auch die Frage nach dem größten und wichtigsten Gebot nicht eines der 10 Gebote nannte, sondern du sollst Gott, den Herrn, von ganzem Herzen lieben und mit all deiner Kraft und deinen Nächsten wie dich selbst. Wie das Gesetz und die Liebe Gottes zusammenhängt, zeigt eben auch Johannes 3, Vers 16. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Oder Römer 5, Vers 8. Darin beweist Christus seine Liebe zu uns, dass er für uns starb, als wir noch Sünder waren. Für Jesus ist nicht nur das Neue wichtig, sondern auch der Umgang mit dem Alten, mit den Wurzeln. Natürlich hatte sich aus dem ursprünglich von Gott berufenen Volk eine Religionsgemeinschaft gebildet, die nicht nur zu vergangenen Zeiten weit weg waren von Gott. Ihren Führern wirft er vor, blinde Blindenführer zu sein, die das Volk eher von Gott weg als zu ihm hinführen. Der allergrößte Teil des jüdischen Gesetzes sind menschliche Auslegungen, deren Erfüllung wichtiger waren und bis heute sind als die biblischen Ursprünge. Und trotzdem kommt Jesus zu seinem Volk, erklärt ihnen die Zusammenhänge, belegt ihnen, dass er, der Messias, ihr Retter ist. Er bemüht sich mit allen Kräften, sie zu gewinnen, und er stirbt letztlich auch für sie. Und wenn wir heute unsere Kirchengeschichte ansehen, diese fast 2000 Jahre, wenn ich Bücher darüber lese, wie und welche Entwicklungen es gegeben hat, welche Gruppe sich gegen welche andere durchgesetzt hat, wie die Christenheit in mittlerweile 2000 etwa verschiedene Denominationen und Gruppierungen getrennt wurde, dann ist das traurig zu sehen, aber es verändert niemals diese Aussage. Es ist vollbracht. Jesus hat alles geschafft. Am letzten Wochenende habe ich über den Abschnitt aus Johannes 17, aus dem hohen priesterlichen Gebet gesprochen, wo Jesus dafür betet, dass seine Nachfolger alle eins sein sollen. Deswegen können wir uns nicht über die Juden beschweren, die sich von Gott abgewandt haben. Auch wir haben das, was er von uns erwartet hat, nicht unbedingt eingehalten. Aber Jesus gibt es seinen Jüngern weiter. Und das zu dem Zeitpunkt, gerade bevor er weiß, dass jetzt dieses Sterben vor ihm liegt. Da betet er für die Einheit der Christen. Da betet er dafür, dass genau diese Einheit der Welt belegt, dass Jesus vom Vater gesandt worden ist. Sicher wäre es viel leichter gewesen, unabhängig vom Judentum eine komplett neue Religion zu beginnen, in der all die traurige Geschichte, die es vorher gab, keine Rolle spielt. Aber Jesus erfüllte das alttestamentliche, göttliche Gesetz. Nicht die Auslegungen der Juden, aber das Gesetz. Und er lud sein Volk dazu ein, ihm zu vertrauen und zu glauben. Es ist vollbracht. Und der Weg ist frei. Aus dem Gesetz wurde schon deutlich, dass Vergebung nicht so einfach möglich ist. Unser Gott ist ein heiliger, ein gerechter Gott. Niemand, der sich gegen ihn stellt, kann ihm begegnen, ohne in seiner Verlorenheit vor Gott zu vergehen. Nicht Gott müsste uns töten, wenn wir ihm begegnen würden. Das würden wir schon selbst geschafft haben. Wir könnten den heiligen Gott nicht ertragen. Im Alten Testament, auch schon lange vor dem Gesetz, musste deswegen Blut fließen. Tiere übernahmen die vorläufige Rolle der Opfer, die ihr Leben lassen mussten, damit es Vergebung überhaupt geben kann. Aus dem Neuen Testament, besonders aus dem Hebräerbrief, wo dieser Zusammenhang zwischen Altem und Neuem Testament das Hauptthema ist, wissen wir, dass all diese Tieropfer nur überhaupt dadurch etwas bewirken konnten, weil es dieses Opfer Jesu einmal geben würde. Also all das andere, was es vorher gab, war nur vorläufig. Es ist in Jesus vollendet, vollbracht. Nur dadurch sind auch die alten Opfer wirksam. Jemand, der voll für seine Taten verantwortlich ist und der trotzdem keine Schuld auf sich geladen hat, musste freiwillig die Rolle des eigentlichen Opfers übernehmen. Dem alttestamentlichen Sündenbock wurde vom Hohenpriester am Versöhnungstag immer die noch unbewusste Schuld des Volkes aufgeladen. Für die bewusste musste man ja selber opfern, aber für das, was einem nicht bewusst war, musste dieser Bock in die Wüste geschickt werden und dort sterben für all das andere. Wenn ich jetzt mal einen Versuch machen darf, mir vorzustellen, wie das Handeln Gottes gewesen sein könnte. In der Ewigkeit ist der eine Gott, der sich als Vater, Sohn und Heiliger Geist offenbart. Er trifft den Entschluss, ich muss als Sohn, als Jesus auf die Erde. Dazu gibt Jesus all seine Göttlichkeit auf, wird Mensch, geboren von Maria, aufgewachsen unter dem Gesetz, zum verantwortlichen Mann geworden. Er ist ausgestattet mit dem Heiligen Geist und lebt vollkommenen Gehorsam zum Vater, immer. Es gibt nichts, was ihn vom Vater trennt, außer dass er in der Zeit nur Mensch ist. Er lehrt, er findet Anhänger und noch viel mehr, die ihn ablehnen. Irgendwann spitzt sich die Lage zu. Jetzt ist die Zeit gekommen, nach Jerusalem, der jüdischen Hauptstadt, der Stadt, in der der Tempel Gottes steht, zu gehen. Und er weiß, was das für ihn bedeuten wird. Er wird zwar gelobt und geliebt von recht vielen Anhängern, aber er wird auch gehasst. Und er weiß, dass sein eigentliches Ziel seine Erhöhung am Kreuz ist. Nicht die Erhöhung auf einen Thron, sondern in den Tod. Er versucht in den letzten Tagen, seine Jünger noch fertig auszubilden und weiß, dass es trotzdem noch vergeblich ist. Er feiert seinen Abschied, sucht Trost im Gebet, wird gefangen genommen, verhört, verachtet, unmenschlich grausam gefoltert, zu Tode verurteilt, ans Kreuz genagelt. Und da hängt er vor Schmerzen fast wahnsinnig. Das Wasser in seiner Lunge steigt und er weiß, bald ist es vorbei. All das ist nicht das Schlimmste. Das Schlimmste, was passiert ist, als sein Vater im Himmel, kein Mensch, Gott selbst, als sein Vater ihm die Schuld von uns Menschen auflädt. Und in dem Moment weiß Jesus, spürt Jesus, erlebt er es mit allen Fasern seines Seins, die Verbindung zum Vater, die da war, ist weg. Es gibt keine Verbindung eines Menschen, der Sünde trägt, zum lebendigen Gott. Also auch nicht bei dem sterbenden Jesu am Kreuz. Jetzt ist nichts mehr da. Alleine, gequält, Sünder. Unschuldig, doch schuldig gesprochen. Das Opfer stirbt. Jesus stirbt stellvertretend für uns. Jesus hat am Kreuz für den Plan Gottes die schwerste Etappe übernommen und fertiggestellt. Jetzt ist der Weg frei für Menschen zu Gott, dem Vater. Jetzt kann niemand mehr verhindern, dass Menschen aufgrund ihres Glaubens gerettet werden. Jetzt liegt es nicht mehr an der Leistung von Menschen, die sie nie richtig schaffen konnten. Jetzt hat Gott selbst mit seinem Sohn eine Brücke gebaut. Zu uns und für uns. Eine Brücke, die trägt, die jeden trägt, der ihm vertraut, der sich auf ihn einlässt, den Weg geht, sich beschenken lässt mit neuem ewigen Leben. Das Leiden geht für Jesus zu Ende, aber das Leben fängt jetzt erst richtig an. Das verdanken wir Jesus, der für uns ans Kreuz ging. Es ist vollbracht. Karfreitag, heute findet nicht die Wiederholung des Leidens Jesu statt. Einmal genügt für immer. Jesu Leiden ist rum. Manchmal wird es vielleicht auch heute noch durch Leiden von seinen Kindern ergänzt, aber das Eigentliche, das, was Karfreitag ausmacht, das war damals schon fertig. Vor fast 2000 Jahren. Dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Im katholischen und vor allen Dingen im orthodoxen Hintergrund verhält man sich jetzt an diesem Tag so, als ob Jesus jetzt tot wäre, um dann am frühen Ostermorgen die Auferstehung mitzuerleben. Für mich gab es Karfreitag und Ostern genau einmal. Genau wie auch Weihnachten. Jesus wurde vom Vater auferweckt und er lebt, er muss nicht immer wieder sterben. Natürlich kann es mich traurig machen, zu erkennen, dass ich mit dran schuld bin, dass Jesus ans Kreuz gehen musste. Aber er hat es aus Liebe getan, damit wir und noch viel mehr Menschen heute mit ihm leben können und in Ewigkeit. Und deswegen kann ich durchaus sagen, dass dieser Tag ein ganz erfreulicher Tag, ein guter Freitag ist. Aber manchmal kann man auch aus Freude und Dankbarkeit weinen. Auch das ist durchaus angemessen. Amen. Lasst uns miteinander beten. Ich bitte euch dazu aufzustehen. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du uns Menschen so lieb hast. Danke dafür, dass du uns deinen Sohn geschenkt hast und in ihm das Leben. Danke dafür, dass wir mit dir gemeinsam erkennen können, was es heißt, was du für uns getan hast. Dass du uns durch deinen Geist es offenbart hast, dass wir ohne dich nicht leben können, aber mit dir in Ewigkeit. Herr Jesus Christus, danke dafür, dass du für uns ans Kreuz gegangen bist und dass wir dieses Wissen nicht nur einmal haben, sondern dass dieses Wissen unser ganzes Leben prägen kann. Und dass wir uns auch wie heute Morgen auch ganz bewusst darauf besinnen können, uns das bewusst machen können, was du für uns getan hast, indem wir gleich miteinander auch das Abendmahl feiern. Ich möchte dir danken dafür, dass du uns Menschen liebst. Unvorstellbar. Uns, die wir dich ans Kreuz gebracht haben. Und dass du uns vergibst, wenn wir dich nur darum bitten. Und dass du uns Leben schenkst, wenn wir nur auf dich zukommen und uns von dir beschenken lassen. Danke dafür, von ganzem Herzen. Amen. Amen.